Wir starten unser großes Sitcom-Special und heute geht's los mit The Big Bang Theory. Herzlich willkommen bei Quotenmeter FM. Wir wollen auch die nächsten Wochen, Monate vermehrt mal über Sitcoms sprechen, weil ich die ganz gerne schaue und sie auch ein bisschen vermisse. Und warum das so ist, darüber sprechen wir heute. Und ich habe mir da auch jemanden eingeladen, der Bock drauf hat. Hallo Mario.
Hallo Fabian. Ja, ich habe sehr große Lust drauf, weil ich bin auch ein Sitcom-Fanatiker wie du. Wie ich das so rausgehört habe. Und genau, ich vermisse auch ein paar Sitcoms. Eigentlich hast du recht, ja. Ich vermisse momentan auch echt ein richtig geiles Sitcom aus den USA. Obwohl, es gibt ein bisschen was, was ich feiere zurzeit. Hacks zum Beispiel, ja.
Lustig, dass du gerade Hacks sagst. Darauf möchte ich wirklich einsteigen, weil Hacks ist so eine typische Serie. Sehr gut. Die wurde gemacht für die Boomer-Generation.
Absolut, bin ich total bei dir. Und bedient natürlich aber auch so aktuelle Geschlechtsdiskurse, ne?
Also, genau, aber es geht halt trotzdem darum irgendwie, es gibt in der, ich glaube in der zweiten Folge diese geniale Szene, wo die, ich glaube Ava war's, wo sie einen Kaffee holt und dann Trinkgeld gibt und dann geht sie zurück zur weiblichen Komikerin und sagt, ja, wo ist mein Wechselgeld? Ja, ich habe Trinkgeld gegeben. Und dann sagt sie, ja, jetzt holst du mein Wechselgeld aber zurück, weil du kannst von deinem Geld Trinkgeld geben und nicht von meinem Geld.
Ja, sehr schön, ja. Also ich muss sagen, ich mag die Serie schon auch sehr, aber die ist doch irgendwie sehr intensiv. Das heißt, ich finde, das ist jetzt nicht unbedingt so eine Sitcom, wo man mal so 5-6 Folgen am Stück einfach so wegbinge, sondern ich sag mal so nach 3 Folgen wird man da eigentlich schon müde von, weil die dann doch teilweise ein paar Diskurse dann auch eben beinhaltet, die, wo man da ein bisschen die Rübe anstrengen muss. Aber zum Beispiel Big Bang Theory war so eine Sitcom, definitiv. Ja. Die hat sich für mich eher dazu geeignet, wo man dann auch mal so 6 Folgen am Stück gucken kann. Ja, und so eine Sitcom, die fehlt momentan schon so ein bisschen, weil ich glaube, du bist da, ich glaube, bewanderter auf dem Feld, dass das Sitcom-Genre momentan nicht so das ist, wo die Broadcaster in Amerika so ihr Hauptaugenmerk aktuell legen, ne?
Nein, es liegt zum einen, weil solche Serien teuer in der Entwicklung sind und obwohl sie dann massiv Geld abwerfen. Und es ist auch ein bisschen dumm, weil solche Konzerne wie auch Paramount oder Warner Brothers, weil die versuchen, mit Reality kurzfristig Gewinn zu machen, was du aber langfristig nicht verkaufen kannst. Und sowas wie The Big Bang Theory oder auch How I Met Your Mother oder Two and a Half Men, das sind ja auch nur romantische Verklausulierungen von wirklichen Problemen. Teilweise kommen diese Sitcoms auch nicht mehr durch, weil man sagt, man kann nicht mehr irgendwelche Leute beleidigen. Aber davon lebt ja zum Teil Comedy. Und man kann sich natürlich fragen, wenn man so eine Sitcom schaut, teilweise aus den früheren 2000ern, ist das alles noch zeitgemäß? Also auch Stromberg, kann man sich so aufführen? Darf man das noch so sagen? Eine Sitcom lebt halt auch davon. Eine Sitcom lebt halt nun mal davon, dass sie übertreibt.
Wollte ich gerade sagen, genau, stimme ich dir zu. Und ich sage jetzt mal gerade so Beispiele wie Stromberg. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich bin nicht der größte Stromberg. Ich mag da mehr das amerikanische The Office mit Steve Carell. Und muss da sagen, das lebt ja auch gerade davon, dass da eben Sachen gesagt werden, die eigentlich nicht gesagt werden sollten. Und die dann aber eben halt künstlerisch verfremdet werden, ne? Und überspitzt werden, überzeichnet werden, stilisiert werden. So, dass praktisch das in einen Rahmen gesetzt wird, wo man weiß, der entspricht nicht der Realität, sondern der ist auch als ein, wie soll ich das sagen, verfremdeter Rahmen skizziert. Und in diesem Rahmen ist in einer übertriebenen, wie du sagst, Weise möglich, Dinge zu sagen, die sonst nicht gesagt werden sollten. Aber sicherlich ist es immer eine Frage auch trotzdem von Machtstrukturen und von wer darf was sagen. Und das ist, sind wichtige Fragen. Und aber ich glaube, so Abbott Elementary zum Beispiel, die du mir ja empfohlen hast und die ich dann auf deinen Rat hin auf jeden Fall mal geguckt habe und finde auch eine sehr gelungene Serie, das ist ja eigentlich schon sowas wie ein man könnte sagen, das ist eine Anlehnung an The Office, ne?
Und, ja, also wir haben natürlich da das, wenn wir das mal problematisch sehen, wie Big Bang Theory, da wird ja auch heutzutage vom einen oder anderen gesagt, wie kann man sich da über Nerds so lustig machen? Die Leute haben ein angeborenes Problem. Dann wiederum bei Abbott Elementary haben wir das Ding, da macht man sich lustig eigentlich und über sozial Benachteiligte und vor allem POC aus Amerika. Aber zum Beispiel sowas wie Two and a Half Men, da geht es einfach um reichen Sack, der ein großes Alkoholproblem hat, was man dann aber irgendwie auch völlig verharmlost.
Ja, aber ich sag jetzt mal, wenn du dich da über diese ganzen, ich verstehe das nicht so, dass du das, du hast das jetzt sozusagen sinngemäß wiedergegeben, wie so gewisse gesellschaftliche Stimmen so auf diese Sitcoms irgendwie fallen, ne? Aber ich sag jetzt mal, wenn du dich da über gar nichts mehr lustig machen kannst und alles immer nur ernst nimmst, dann gibt es sowas nicht mehr. Ne? Und ich sage jetzt mal, sowas lebt ja auch gerade davon, Sachen zu brechen, die sonst im Alltag extrem schwermütig sind, die Menschen extrem schwer fallen und damit irgendwie einen humoristischen Umgang zu finden und da gewisse Dinge einfach mal für so eine halbe Stunde oder für 20 Minuten mal in einen leichteren Rahmen zu heben. Das sind Sachen, die für mich, deswegen mag ich Sitcoms so, weil man das zwischendurch einfach mal gucken kann, um das Hirn so ein bisschen durchzupusten.
Ja, und vielleicht ist es ja auch gut, dass Elon Musk X gekauft hat, daraus eine Scheißbude gemacht hat, wo alle wegrennen. Es kommen weniger Shitstorms auf. Ja, ist doch so.
Ja, kann man so sehen. Wobei irgendwie verlagert sich dann vielleicht auf andere Kanäle, ne? Aber
solange die Journalisten das nicht mitbekommen und darüber berichten. Und auch das muss man dann auch wieder sehen. Ja, es sind immer verschiedene Dinge und wir fangen ja heute mal mit einer besonderen Episode an. Das war die 150. Eisenbahnromantik. Mhm. Ganz genau. Eine tolle Folge, die jetzt mal komplett anders war als andere Episoden. Aber auch da kann man natürlich das Salz in der Suppe suchen. Denn wir haben da ja auch zum Beispiel einen Gaststar.
Ja, Eric Peterson, meinst du?
Genau.
Ja.
Der wirklich einen vom Leben gezeichneten Typ spielt. Wo man sagen muss, Chapeau.
Auf jeden Fall.
Zum einen, wie er spielt, zum anderen ist das auch wieder so ein Punkt, wo man sich lustig machen kann. Aber wir haben ja ganz völlig vergessen, mal für Leute, die Serie nie geguckt haben, The Big Bang Theory geht ja eigentlich über vier Nerds, die in ihrem Nerdverhalten eben sich gut verstehen. Und in der ersten Folge trifft dann die eigentliche Hauptfigur, das ist Leonard. Trifft auf Penny und so ist das auch bei allen großen erfolgreichen Serien, ist immer dasselbe. Genau. Und dann hast du du den.
Ja, das ist genau. So dieses Phänomen, was es gab mal diese Serie Episodes. Ich weiß nicht, kennst du die mit
Leider Matt LeBlanc
von Friends, der bei Friends den Joey spielt? Und in Episodes spielt er, glaube ich, sich selbst. Nämlich als gealterten Friends-Star beziehungsweise als gealterten Sitcom-Star, der mit zwei anderen Drehbuchautorinnen und Autoren irgendwie so rumhängt, die irgendwie an einer neuen Sitcom schreiben und ihn dafür besetzt haben, glaube ich. Und die streifen dann irgendwie, glaube ich, durch L.A. und dann wird Matt immer irgendwie auf der Straße von irgendwelchen Friends-Fans irgendwie erkannt, die irgendwie an ihm vorbeifahren oder so. Und in irgendeiner Folge hat er es mal perfekt auf den Punkt gebracht, dass zum Beispiel auch Friends durch diese Liebesbeziehung zwischen Ross und Rachel die ganze Zeit eigentlich, das ist dieser Motor, der diese Serie eigentlich bis zum Ende antreibt. Und das wird in der ersten Folge initiiert und am Abschluss wird es dann aufgelöst. Also in der allerletzten Folge von Friends kommen Ross und Rachel dann ja endgültig zusammen. Achtung, Spoiler, sorry.
Waren es 10 oder 12 Jahre? 10, glaube ich.
10, ja, 10. 10 Jahre waren das, von 94 bis 2004. Und genau, und ich glaube, dass das so eine Trope ist oder so eine Figurenkonstellation, die trägt immer ganz viele Serien. Und so war es ja letztendlich eigentlich auch bei The Big Bang Theory, wo es erst tatsächlich Leonard und Penny waren, wie du es gerade angesprochen hast, und es sich dann später
How als I Met die Your beiden Mother. Dann
schon... How I Met Your Mother auch, Klassiker. Aber um das zu Ende zu führen, und dann später, als dann Leonard und Penny natürlich schon zusammengekommen sind, verlagert sich das Ganze auf Sheldon und Amy, die ja mit ihrer Beziehung immer so ein bisschen strugglen und irgendwie Sheldon Schwierigkeiten hat, sich wirklich komplett auf sie einzulassen, und was dann in den Schlussstaffeln dann auch aufgelöst wird, weil, wenn mich nicht alles täuscht, heiraten die beiden doch auch, ne?
Und, genau, ich glaube in der 10. Staffel.
Ja, und ich sage jetzt mal, unsere Folge, die wir uns heute vorgenommen haben, da fängt so dieses Pflänzchen ja ganz zart an zu blühen, indem, Achtung, Sheldon tatsächlich Amy das erste Mal küsst. Im Zug.
Weil, das wusste ich gar nicht mehr beim Wiederangucken. Genau. Das war eine Folge aus der 7. Staffel.
Genau.
Das war die 150. Ja. Und zwar...
ja. Genau, es war die 150. Und ich glaube, die wurde im Februar 2014 oder so gesendet, genau, glaube ich.
Die war man hatte irgendwie, glaube ich, eine Woche später keine Zeit für einen Valentinstag. Da war wahrscheinlich Wiederholungen angesagt bei CBS, aber man hat es schon so ein bisschen
weiß ich gar nicht. Ja, auf jeden Fall, meine ich, wurde die dann auch irgendwie so zur Valentinstagszeit gesendet, weil ich meine, dass das auch innerhalb von Big Bang Theory immer eine Tradition war, gewissermaßen eben halt auch auf den Valentinstag thematisch anzuspielen. Und die Folge geht ja so los, dass tatsächlich Amy dieses Bedürfnis, glaube ich, spürt, mal ein bisschen jetzt romantischer mit Sheldon zu werden und mit ihm irgendwie eine schöne Zeit an Valentinstag Entschuldigung, zu genießen und Zweisamkeit mit ihm zu leben. Und sie schenkt ihm dann, glaube ich, diese 2 Tickets oder diese 4 Tickets für diesen
Napa Valley Wine Train.
So, für diesen Zug, ne? Und genau. Am Anfang ist ja Sheldon so gar nicht irgendwie begeistert, weil er den Valentinstag hasst, aber natürlich kann sie ihn damit gewissermaßen überzeugen. Und dann gehen Sheldon und Amy zusammen mit Howard und Bernadette dann halt zusammen in diesem Zug. Und da spielt sich dann ein Teil der Handlung der Episode ab. Weil die Folgen wurden ja immer gesplittet. Eine Handlung an einem Ort, eine Parallelhandlung an einem anderen Ort. Und die Parallelhandlung lief dann zwischen Leonard und Penny in der Wohnung, wo ja sie irgendwie miteinander Sex haben. Und der Hund von Raj, auf den sie aufpassen, der dann irgendwie Schokolade frisst und dann zur Tierärztin.
Obwohl so kein Hund das so machen würde. Das kann ich auch mal so sagen.
Der Hund von Raj schon.
Aber ja, was ich auch so lustig finde, also so Serien verändern sich ja so langsam, dass die Macher irgendwann ja danach überhaupt keinen Bock mehr haben, sowas Ähnliches zu machen.
Ist bei Chuck Lorre natürlich ganz anders, ne?
Weil, ja gut, der hat aber auch nie die Sachen so wirklich erfunden und der schreibt ja am Ende auch gar nicht die Drehbücher. Selbst
teilweise schon.
Teilweise.
Also in den späteren. Bei Chuck Lorre, das ist interessant, was du sagst. Bei dem beobachtet man das so, dass der in den Anfangsstaffeln immer ganz, ganz fleißig ist. Da schreibt er immer die Drehbücher zusammen, teilweise mit seinen Co-Creators. Zum Beispiel bei Two and a Half Men war das, glaube ich, Lee Aronson. Und bei Big Bang Theory war das Bill Prady. Und wenn es dann in die späteren Staffeln geht, also ich sag mal so ab Staffel 5, 6, merkt man dann, dass er das Zepter immer mehr an andere Leute dann übergibt und die Episoden dann von immer mehr Leuten geschrieben werden, wo ich dann denke, dass er so einen Autorenstamm um sich herum für die Serie aufbaut. Und man das dann aber auch inhaltlich merkt, weil ich fand immer, dass wenn es in die späteren Staffeln der Laurie-Serien ging, wie Two and a Half Men und Big Bang Theory, wo er dann, wie du sagst, kaum noch Drehbücher für die Folgen geschrieben hat, die dann immer schlechter wurden eigentlich. Aber gut, das ist ein übergeordnetes Thema.
Finde ich jetzt persönlich nicht bei Big Bang Theory. Da fand ich auch die Folge gut und finde auch die letzten Folgen noch sehr gut. Und das Tolle ist ja, dass die Handlungen ja so langsam vorangehen, dass du ja den Vorteil hast, wie du schon gesagt hast, im Gegensatz zu Hacks, kann man sich mal zwischenrein einfach mal 4 Folgen reinknallen und man weiß eigentlich so ungefähr, wo ist man denn gerade.
Ja, genau, klar. Absolut.
Und das ist ja eigentlich die große Kunst bei diesen Serien. Und wir hatten es ja zum Beispiel auch, Raj konnte, ich glaube, 100 Folgen, 120 Folgen nicht mit Frauen reden. Ach und so, eine Folge später konnte er dann mit Frauen reden und zack, ein Hund.
Ja. So ist das, ja. Sonst hätte er da mit der Tierärztin nicht flirten können in der Folge, auf jeden Fall. Ja, sollen wir mal so ein bisschen darauf eingehen, auf die Handlung von der Folge nochmal und was die dann so besonders macht.
Ja, gerne.
Also zum Beispiel am Anfang, da ist ja die erste Szene, da sitzen Leonard und Sheldon Sheldon und Amy in der Wohnung auf der Couch und wie gesagt, Amy lädt Sheldon dann ein und wo die beiden dann immer wieder drauf zu sprechen kommen, ist natürlich, dass diese berühmte Beziehungsrahmenvereinbarung zwischen den beiden besteht und eben wenn Amy sich so etwas vornimmt, sie sich dann eben halt auch an gewisse Regeln halten muss. Und ich fand das so ganz wunderbar immer früher mit dieser Beziehungsrahmenvereinbarung, weil das was war, was eigentlich total absurd ist, aber was von diesem Sheldon, also von der Figur Sheldon, extrem ernst genommen wurde. Und das war immer ein Spagat, finde ich.
Ich glaube tatsächlich, solche Beziehungsrahmenvereinbarungen wären gut, wenn es irgendwann mal von Pärchen getroffen werden, weil das natürlich auch ganz, ganz viele Streits aus Beziehungen rausnehmen würde.
Ja, sicherlich, ja. Frag mal meine Frau, ja. Also, die wird dir das bestätigen. Nein. Aber ja, manchmal kann das vielleicht nicht schaden, ne?
Also, wie viel Zeit man auch verschwendet darin, zu diskutieren, wer wischt heute, wer saugt heute, wer bringt den Müll runter, wer räumt die Spülmaschine aus.
Ja, oder man spart sich halt auch einfach so dämliche Aussagen wie, oh Schatz, ich habe gerade Kopfschmerzen. Weil man einfach klare Parameter hat, klare äußere Parameter, an die man sich halten muss. Und da gibt es dann solche Ausreden auch nicht mehr. Aber ich sag jetzt mal, die Stärke tatsächlich von The Big Bang Theory war für mich immer, dass, weil dieses Absurde und total Überzogene eigentlich immer ein Stück weit dann doch einen Funken Wahrheit enthalten hat. Also du konntest das haben wir jetzt ja auch gerade irgendwie unbemerkt schon gemacht. Trotzdem kommst du irgendwie dazu, dass du für dich irgendwie abstrahierst, hey, was kann man da vielleicht trotzdem noch mit rausnehmen, auch für reale Beziehungen und vielleicht steckt der, auch wenn es überzeichnet ist, irgendwie vielleicht doch ein Kern soziologischer oder sozialer Wahrheit im zwischenmenschlichen Bereich damit drin kondensiert. Und das war noch gerade so eine Zeit in der 7. Staffel von The Big Bang Theory, wo ich so diese Ernsthaftigkeit, mit der diese Figur Sheldon Cooper das gelebt hat und auch mit dieser Ernsthaftigkeit, mit der Jim Parsons diese Rolle verkörpert hat, ich ganz wunderbar fand, weil ich es dieser Figur damals einfach noch abgenommen habe. Und so diesen Zwiespalt zwischen, es ist eigentlich total absurd, aber es wird sehr ernst genommen, den hat The Big Bang Theory in einer gewissen Zeit, in einer gewissen Spanne ganz wunderbar gemeistert. Und das war damals zu der Zeit dieser Episode definitiv noch eine Zeit, wo das noch gelang. Und ich fand halt, dass das später, da können wir vielleicht gleich dann nochmal drüber reden, ein bisschen verloren gegangen ist. Damals
geklappt. Ja. Wir haben ja zum Beispiel diese Anspielung am Küchentisch, am Wohnzimmertisch, wo man sich über Pennys Alkoholkonsum lustig gemacht hat.
Genau, ja, in der gleichen Episode, da hast du recht. Ja.
Genau, und am Ende der Serie, in der vorletzten Folge, da heißt es irgendwie so, wie, du trinkst nichts, bist du etwas schwanger? Und sie, nein, 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 aber sie war dann schwanger. Und man hat eigentlich da so tatsächlich auch mit den Schwächen und mit den Stärken gearbeitet.
Wer war da schwanger?
Penny war in der letzten Folge, in den letzten 2 Folgen schwanger.
Big Zwingli, meinst du, am Ende der,
ja,
der genau. Serie, oder?
Ja.
Ach so. Ja, ja, gut, okay. Ich dachte, du meintest jetzt in der Folge, weil das hat mich jetzt... Nee, ja. Ja, klar, das ist auch irgendwie eine Thematik, mit der man sicherlich immer wieder spielt. Genau, aber auf jeden Fall so, was ich gerade gesagt habe, so diese Beziehungsrahmenvereinbarung und diesen Ernst, mit dem Sheldon da noch so drangegangen ist und wie Jim Parsons das auch verkörpert hat, für mich damals einfach immer noch grandios. Und dieses Grandiose schafft es dann auch, diesen Teil, wenn es dann übergeht, die Handlung in den Zug, wo sie dann ja zunächst an so einem Tisch sitzen. Also wir müssen nochmal sagen, es ist so eine Art Waggon, der eben halt sehr historisch sozusagen restauriert ist, aber zurechtgemacht ist als so eine Art Speisewagen, ne? Also wo eben wie in so einem Restaurant Tische angeordnet sind, wo man mit 4 Personen sitzen kann an einem Fenster und halt dinieren kann, sagen wir es mal so auf feine Art und Weise.
Genau, ja, so kann man es sagen.
Das ist so dieses
Setting. Die Strecke wurde tatsächlich 1864 gebaut.
Ach, weißt du das? Ist das tatsächlich das, was da sozusagen in dem...
Das ist alles echt.
Das ist echt, also es gibt auch diesen historischen Zug, wo du mitfahren kannst und wo du mit essen kannst. Den gibt es
tatsächlich. Ja, genau. The Legalist Appearance, ein 4-Gänge-Menü mit Weinverkostung.
Wow, und wie viel kostet das? Sag mal, weißt du das?
Das sehe ich hier leider gerade nicht, aber ich habe die Internetseite dazu aufgerufen.
Weil wäre ja aber mal eine Idee, schon, ne?
Aber du kannst tatsächlich von der Union Pacific kannst du losfahren bis nach Calistoga. Ist auch ein bisschen... Es ist auch ein bisschen lächerlich, weil es sind auch nur die ganze Strecke 34,2 Kilometer. Also
ja, aber es dauert wahrscheinlich sehr lange in dem
Tempo. Ja, eben. Es ist in den USA.
Der braucht er wahrscheinlich 4-5 Stunden für oder so, bis er das dann zurücklegt.
Ja.
Ich weiß nicht, ob es dann noch Menschen gibt, die dann hinten die Kohle draufschöpfeln oder wie die das machen, keine Ahnung.
Weißt du noch, was viel geiler ist? Irgendwann wurden ja in England die Kohlezüge abgeschafft. Ja. Aber es gab dann so eine Vereinbarung, dass diese Kohletypen da, die Kohle schaufeln, die sind einfach 30 Jahre einfach weiter mitgefahren.
Ja, aber wie, unter welchem Vorwand?
Ja, dass sie halt beschäftigt sind.
Okay. Das sind auch so Sachen, die du weißt, ja. Da merkst du auch schon irgendwie, Fabian auch schon so ein bisschen Nerd geworden, ne?
Ja, Züge auch, finde ich super.
Züge.
Weil,
Züge,
ja. Ich kann ja die Geschichte, ich weiß nicht, ob ich die Geschichte schon mal erzählt habe. Ich hatte damals vor 20 Jahren eine Freundin kurz vor Hannover und damals gab es ICE 1, 2 und ich glaube schon 3. Aber die 3er sind nicht gefahren und das waren die besten. Und dann gab es die 2er, die hatten an den 4er-Plätzen hatten die Steckdosen.
Wow.
Und die 1er wurden Stück für Stück umgebaut mit Steckdosen.
Ach, da hattest du früher keine Steckdosen.
Da hattest du ganz am Anfang keine Steckdosen und dann musste man natürlich, wenn man zu seiner Freundin gefahren ist, musste man gucken, erstmal Sparpreis, wann, wo, wie und welcher Zug fährt überhaupt, welcher genaue ICE fährt. Ah ja, der ist noch nicht umgebaut, deswegen gucken wir mal eine Stunde später, ein ICE 2, ist ein Platz frei an dem Vierertisch, clever. Da kann ich buchen und so bin ich eigentlich Bahn-Nerd geworden.
Ja, ich finde das schon auch interessant. Also ich mag so Eisenbahnromantik, so Folgen kann man auch ganz gut mal gucken. Also ich mag auch so dieses, auf der anderen Seite hat das was wahnsinnig natürlich Destruktives, weil das total schädlich ist für die Umwelt. Aber so dieses, wenn dann so eine Lokomotive irgendwie in einen Bahnhof einfährt und diese hohen Rauchwolken irgendwie so ausstößt, das macht schon was her. Also ich finde das so optisch, finde ich das schon geil, muss ich sagen.
Ja, da also will ich auch mal so eine Fahrt machen. Das interessiert mich eigentlich auch mal. Bei uns so
gibt im Gebiet, auch,
durch
ne?
die
es
Gegend.
Gibt,
ja.
Schwarzwald gibt es, glaube ich, so eine Linie, wo dann regelmäßig auch mit so einer alten Lok, so einer alten Dampflok immer noch auf einer gewissen Strecke verkehrt wird. Hätte ich auch mal Bock drauf, ja. Aber ich bin da immer mit mir im Zwiespalt, weil ich auch denke, aus Umweltgründen sollte man es eigentlich nicht machen. Und dann auf der anderen Seite sage ich, habe ich so auch so eine gewisse Verklärung irgendwie bei mir, ja, aber
naja. Ja, ist halt immer sehr, sehr schwierig. Klar, du kannst alles gegeneinander aufwiegen, aber am Ende mach's doch einfach, wenn du Spaß dran hast. Du bist ja jetzt kein Superreicher, der irgendwie jeden zweites Wochenende irgendwie nach Dubai fliegt und war es Dubai oder war es Katar, wo die wo die Bürgersteige mit Wasser besprüht werden.
Weiß ich,
dass
keine
abgekühlt
Ahnung.
Wird. Ja.
Ich muss dir sagen, ich würde an beide Orte würde ich nicht hinfliegen, weil ich so Dubai und Katar nichts wäre, wo ich irgendwie sage, da will ich irgendwie die Touristik irgendwie so unterstützen. Ja, weil ich da die politischen Bedingungen nicht einfach nicht mag.
Ja, und vor allem, wenn du dann von Leuten hörst, dass die in Katar waren und ich dann sage, ja, meine letzte Ex-Freundin, die ist zwar Deutsche, hat philippinische Abstammungen und ihre Cousine war jetzt letztens in Katar und das ist Menschenhandel. Die musste Geld geben, damit sie ihren Pass wieder bekommen hat. Und dann habe ich zu meiner Freundin da gesagt, okay, das ist Menschenhandel, was da gemacht wird. Es kann nicht sein, dass du einen Teil deines Lohnes wieder zurückgeben musst, damit du einen Pass bekommst.
Okay. Ja, auf jeden Fall. Ich habe da jetzt für mich kein Crush oder irgendwie so, dass ich da hin müsste, weil ich irgendwie denke, die Skyline ist da so geil oder da gibt es so geile Hotels mit Aussichtsplattformen und so. Also, nee. Also, das ist jetzt kein für mich irgendwie Place to be. Aber,
Eisenbahn genau, dann schon eher.
Eisenbahn dann schon eher, ganz genau. Also, die sind in dieser Eisenbahn drin, ja, und die sitzen am Tisch und essen gemütlich. Und dann kommt ja eigentlich so der Turning Moment, wo nämlich Eric, er heißt auch Eric, Eric Peterson, gespielt von Eric Peterson, der das meiner Meinung nach absolut grandios macht. Der sitzt am Nachbartisch und bekommt das Gespräch mit von Sheldon und Amy, mit Howard und Bernadette. Und mischt sich sozusagen ein, weil ich glaube, Sheldon kommt so ein bisschen ins Schwärmen über Eisenbahn, so wie wir gerade, nur auf einer, ich sag jetzt mal, besseren oder gebildeteren Ebene.
Und, ich soll ich dir was verraten?
Was?
Ich war mit meiner Freundin auch mal in so einem Zug und ich habe dann wirklich gesagt, also wir waren in so einem Regionalzug und habe ich gesagt, ah, guck mal, da fährt gerade der ICE 2.
Hast du dann auch so einen Nerd getroffen oder
wie? Ja.
Hast du auch so einen Eric getroffen im Regionalexpress?
Ein ja.
Okay, und dann habt ihr euch auch ausgetauscht dann über.
Ja, ein bisschen, aber dann wollte er auch nicht mehr weggehen. Nee, ja, aber das war dann doch ein bisschen viel. Und es war dann schon ein bisschen problematisch, vor allem, weil meine damalige Freundin.
Du hattest Schwierigkeiten, ihn loszuwerden, dann wieder.
Ja, also er hat halt einfach dann auch halt alles doppelt erzählt. Und,
das macht er ja auch, weil bei ihm ein Paket auf den Kopf gefallen ist. Weißt du, bei ihm ist ein Paket auf den Kopf gefallen. Vielleicht war das bei ihm ja auch so.
Nee, da ist was anderes passiert, hat er auch erzählt. Okay. Aber das Interessante war, wir mussten dann umsteigen und der Zug, wo wir umsteigen mussten, der wurde dann sollte irgendwann gekoppelt werden. Und ich meinte dann nur, wir müssen ja in den vorderen Bereich, weil wir ja dann umsteigen müssen. Und sie.
Aha.
Und er meinte, ich muss in den Hinteren und sie, nee, wir können ja auch in den Hinteren, das ist ja eigentlich egal. Und ich, fuck, kannst du nicht einfach einmal auf mich hören?
Okay. Ja, also wahrscheinlich, also vielleicht ist die Wahrscheinlichkeit gar nicht so gering, dass man solche Leute trifft, ja. Aber auf jeden Fall, eigentlich war das dann auch eine ähnliche Situation, weil die kommen dann als erstes darauf zu sprechen, was es so für verschiedene Kupplungen gibt. Ne? Und unter anderem gibt es dann die, wenn ich mich recht erinnere, die Millern-Plattform-Kupplung, die ein bestimmtes Geräusch macht, wenn man, wie du es gerade geschildert hast, Züge koppelt. Und genau, das ist eigentlich der Einstieg in so ein extrem vernerdetes Gespräch zwischen den beiden, wo dann extrem viele Details ausgetauscht werden, was für mich auch eine der absoluten Stärken von Big Bang Theory waren, die auch Kritikerinnen und Kritiker immer extrem begeistert haben an der Serie, weil diese Detailversessenheit dann tatsächlich auf weitestgehend zumindest auf Fakten beruht hat. Also dass wirklich Stories waren, die extrem gut recherchiert waren und Sachen, die dort aufgeführt wurden, bis zu einem gewissen Punkt wirklich der historischen Entwicklung von Zügen entsprochen haben, ja?
Ja, und das ist auch gut so. Es hat sich auch durch so positive Beispiele wie Emergency Room oder Big Bang Theory hat es auch in vielen anderen Serien Einzug gehalten, dass man eben bei einer Arztserie zum Beispiel irgendwann mal gesagt hat, okay, es gibt keine Wunder, dass einer nach 52 Minuten Herzstillstand wieder aufwacht und wieder der Alte wird.
Ja. Ja, auf jeden Fall, was diesen Zug, die diskutieren dann ja dann noch drüber. Ich habe das mal so ein bisschen recherchiert. Da kommt es dann ja tatsächlich, kommt die Sprache darauf auf so eine, ja, wie heißt das, von so einer Zuglinie oder so einer Zugeisenbahngesellschaft in den USA, die gewisse Züge mit einem gewissen Achsensystem irgendwie einsetzt, ne? Und wo dann ja irgendwie die Sprache darauf kommt, dass eine 4464, war das eine 4464 oder?
Das habe ich mir jetzt nicht aufgeschrieben.
Nee, also eine 4464 vielleicht, also Leute, wenn ihr Eisenbahn-Nerd seid und wir absoluten Bullshit reden, meldet euch das gerne zurück, meldet uns das gerne zurück und wir entschuldigen uns dafür in der nächsten Ausgabe. Aber es gibt auf jeden Fall, worüber die dann sprechen, Sheldon und Eric, sind dann sozusagen Antriebseinheiten von Zügen mit einer Duplex-Anordnung. Und diese Duplex-Anordnung, die bezieht sich vor allen Dingen bei Dampflokomotiven auf die Radanordnung. So, und da gibt es dann eben zum Beispiel 4 Führungsräder, ja, gefolgt von, also ich lese das hier vor aus der Wikipedia, ja, also, ne, Vorsicht, kein Gewehr darauf, was ich hier sage, gefolgt von 4 gekoppelten Antriebsrädern, einem zweiten Satz von 6 gekoppelten Antriebsrädern und 4 Nachlaufrädern. So, und das sind halt sozusagen Systeme, wie Achsen angeordnet sind, mit bestimmten Arten von Rädern und die dann da zum Beispiel dafür sorgen können, dass ein Zug schneller fahren kann. Und es gibt wohl eine Anordnung von Rädern, die so nie umgesetzt wurde. Und das ist eine 4-10-10-4. Und das ist das, was Sheldon und Eric besprechen in dieser Folge. Und Eric kommt dann ja darauf, dass er sagt, irgendwie wurden dort bestimmte Streben irgendwie geöffnet oder aufgeschweißt, wie auch immer, und das dann dafür gesorgt hat, dass das praktisch eine 4-10-10-4 ist, eine versteckte 4-10-10-4, die es so nie gab. Und soweit ich das recherchiert habe, gab es die tatsächlich nie. Und es wurde in einem Eisenbahn Magazin von 1924 wohl tatsächlich einmal angekündigt, dass so eine Lokomotive in der Entwicklung sein soll, aber das wurde dann anscheinend nie umgesetzt. Also es ist schon sehr, sehr detailverliebt, das will ich damit nur klar machen, dass man sich da wirklich rein recherchieren kann und wo ich es einfach wirklich genieße, so auf so einem humoristischen Niveau und auch wieder sowas Absurdes, aber dann trotzdem auf so eine faktische Diskussion darauf hinauszulaufen, ne? Das ist dann das, ja, was ich absolut einzigartig finde an Big Bang Theory. Und um da vielleicht auch noch mal einen Punkt zu machen, was unser Podcast ja vielleicht auch so ein bisschen liefern soll, ist an den einzelnen Folgen, was machen die Sitcoms eigentlich besonders, dass ich da den Eindruck hatte, wirklich, da wird jetzt was geliefert, was ich so in noch keiner anderen Sitcom gesehen oder gehört habe. Also, dass du oft bei Sitcoms das Gefühl hast, dass es eigentlich alter Wein in neuen Schläuchen und es werden immer wieder sehr ähnliche Gags gemacht, nur in unterschiedlichen Konstellationen, in neuen Settings, mit neuen Figuren. Aber bei The Big Bang Theory wird tatsächlich auch inhaltlich neu was geliefert und das ist wirklich ein Punkt, der mich sehr begeistert hat an der Serie.
Ja, das muss ich auch sagen. Das liegt vielleicht tatsächlich auch an dem großen Autorenraum, den man da eben hatte. Und natürlich auch an dem Geld, was man damit verdienen wollte. Und
sicherlich auch,
das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und das war ja eine der späteren Serien von Chuck Lorre. Chuck Lorre hat ja schon sehr früh angefangen.
Ja, stimmt. Ich weiß nicht, deine erste Serie, wie war denn die? Die habe ich nicht gesehen. Ich weiß, dass Chuck Lorre ja damals auch Dharma und Greg gemacht hat, glaube ich, ne?
Ja, und hat schon angefangen, Roseanne mit zu produzieren.
Stimmt, ja. Da war er, glaube ich, schon bei den Writern dabei, ne? Kann das sein, dass er da einzelne Folgen mal verantwortet hat für Roseanne? Und irgendwann gab es ja bei Roseanne irgendwie Streit, wo sich dann gewisse Sachen zerschlagen haben, weil Roseanne immer mehr Macht über die eigenen Storylines haben wollte. Und dann sind gewisse Leute dann bei Roseanne praktisch, haben sich verabschiedet oder wurden gegangen.
Ich sag mal so, was mir immer wieder Leute sagen, gebt nie Schauspielern die Rechte, irgendwas an der Serie mitzubestimmen.
Ja, aber bei Roseanne war das ja so, das war eben ihr Name auch, ne? Und ich weiß nicht, ob das sogar auch so war, dass dafür stecke ich nicht genug in der Historie von Roseanne drin, inwieweit Roseanne als Grundprämisse oder die Ausgangsposition von Roseanne auch von Roseanne geschrieben wurde und dann als Sitcom praktisch ausgearbeitet wurde. Das kann ich dir nicht sagen. Also ich weiß halt, dass in den späteren Staffeln Roseanne immer mehr Einfluss genommen hat und dann teilweise auch wirklich absolut absurde Folgen dabei rumgekommen sind, die ich dann gar nicht mehr verstanden habe und auch überhaupt nicht mehr lustig fand. Aber ja, das führt dann auch sehr weit, ne? Was mir absolut noch wichtig war anzusprechen in der Folge Eisenbahnromantik war, dass mich diese schauspielerische Leistung vor allen Dingen von zwei Leuten sehr imponiert hat. Das war einmal, wie immer, Jim Parsons und tatsächlich auch Eric Peterson, wo ich einfach fand, dass der so diesen, der hat ja eigentlich einen Freak, hat der, wir haben es ja eben schon gesagt, hat der verkörpert, ne? Und eigentlich jemanden, der ja so ein bisschen den Hans Wurst spielt, oder? Also so typisch dieser, auf dessen Rücken man sich dann lustig macht. Und der eigentlich irgendwie so wirklich so dieses komplett abwegige, abseitige irgendwie so verkörpert und so am Rande der Gesellschaft steht. Ich fand aber, dass Eric Peterson das geschafft hat mit seiner schauspielerischen Leistung, den nicht zu einer kompletten Lachnummer verkommen zu lassen. Und das ist irgendwie auch gerade im komödiantischen Bereich eine große Kunst. Und das ist zum Beispiel was mir oft in deutschen Comedy-Serien missfällt, dass dann zum Beispiel so ein Martin Schneider oder was weiß ich, der wird ja eigentlich so zu einer kompletten Lachnummer. Und den kann man teilweise gar nicht mehr ernst nehmen. Und bei dem Eric aus dieser Folge, der hat es tatsächlich aber geschafft, obwohl der dann ja wirklich auch so total ins Lächerliche abzudriften droht, indem der zweimal erzählt, dass der irgendwie von einem Paket bei UPS getroffen wurde, dass der es trotzdem irgendwie schafft, so eine gewisse Spannung, also so eine körperliche Spannung und auch eine gewisse Überzeugung trotzdem noch in diese Figur reinzulegen und eine gewisse Souveränität, dass ich sage, der ist für mich nicht ein kompletter Hans Wurst, weil das wäre ja eigentlich langweilig, ne? Und trotzdem schafft er es irgendwie noch, vielleicht auch durch das Inhaltliche, dass der einfach eine gewisse Expertise über Züge hat und da ein extremes Detailwissen hat, noch so eine Grundsouveränität aufrechtzuerhalten.
Na, ich denke halt einfach, weil du jetzt Martin Schneider gesagt hast, also wir haben ja wenig wirklich Schauspieler, die sowas verkörpern könnten.
Ja, genau.
Ich sehe zum Beispiel Eric Peterson, ich glaube, sowas könnte Bastian Pastewka spielen.
Genau, habe ich auch.
Aber weil Bastian Pastewka nicht nur so ein bisschen aussieht, aber er ist halt einfach ein brillanter Schauspieler, der kann ernste Rollen wirklich auch gut spielen. Und ich sage immer noch, das Beste war eigentlich, dass Sat.1 seine Serie nicht fortgeführt hat, weil dieser Bruch mit der 8. Staffel, das aus Blödsinn ernst wurde, hat der Serie so einen Drive gegeben und hat ihn natürlich auch nochmal so nach vorne gespült. Die Serie wurde eigentlich so besprochen, wie sie in Sat.1-Zeiten nie besprochen wurde.
Okay. Wobei da, glaube ich, könnten wir auch wieder so ein bisschen ins Streiten kommen, weil ich ja finde, dass tatsächlich von Pastewka auch die ersten Staffeln die besten sind. Und das so einen gewissen Flair hat, der dann später nicht mehr unbedingt erreicht wurde.
Na klar, ja. Das sind halt verschiedene Ansichten. Ich würde aber jetzt ganz gerne bei Big Bang Theory bleiben. Pastewka können wir gerne nochmal aufmachen, weil da natürlich auch die gewissen gleichen Szenen drin sind.
Ja.
Ich finde es nur Wahnsinn, wenn wir mal auf die Gesamtleistung von Big Bang Theory gehen, dass da am Ende 280 Folgen gedreht wurden. Und das ist wirklich Wahnsinn, dass du dann wirklich das auch so durchziehen kannst. Und was noch viel cooler ist, dass es in der Young Sheldon Abschlussfolge ja auch nochmal eine Szene gibt oder mehrere Szenen von von Sheldon und wie heißt sie?
Amy?
Von Amy, genau.
Ja.
Die eigentlich die Serie nochmal so ein bisschen weiterführt, was ist aus denen geworden, aber es wird nicht alles so plump aufgetragen. Also das muss ich sagen, war dann wirklich auch nochmal großes Kino. Und gibt zum Glück auch Leute, die die Serie feiern. Ja, kann man sich auf diversen
viele
Plattformen angucken.
Ich glaube, Big Bang Theory ist ja immer noch eine der beliebtesten Sitcoms ever, ne? Ich muss sagen, ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Vor 10 Jahren war Big Bang Theory für mich die absolute Nonplusultra-Sitcom. Also war meine absolute Lieblings-Sitcom. Und das hat sich in der Zwischenzeit insofern ein bisschen verändert, dass ich dann Friends nachgeholt habe und Friends zwischenzeitlich an diese Stelle gerückt ist. Und ich dann vor ein paar Jahren tatsächlich auch nochmal Seinfeld nachgeholt habe und das dann wiederum an die erste Stelle gerückt ist. Und das ist eigentlich so die Abfolge, die bei mir momentan immer noch besteht. Also dann Seinfeld sagen, tatsächlich an erster Stelle, ja. Friends an zweiter und dann irgendwann Big Bang Theory und noch ein paar andere.
Dann würde ich sagen, besprechen wir als nächstes dann Seinfeld, würde mich auf jeden Fall freuen.
Ja, unbedingt, ja. Würde ich mich sehr freuen.
Da kann man schon mal sagen, Seinfeld ist eine völlig andere Sitcom und hat es
völlig anders geschafft. Ja.
Ja, also die obwohl haben ja sämtliche Regeln.
Ja.
Sie haben alle Regeln gebrochen, aber wer da schon mal ein bisschen recherchieren möchte, das hat auch nicht so alles am Anfang geklappt. Also da waren auch Produktionspausen von einem Jahr zwischendrin.
Genau.
Ja, absolut, aber soweit würde ich fast sagen, haben wir es dann für heute?
Ja, also vielleicht können wir eine vielleicht kann ich so eine Anekdote noch anbringen am Ende. Es ist ja so, ich habe tatsächlich auch mal versucht, das habe ich dir auch noch nie erzählt, selber eine Folge von Big Bang Theory zu schreiben. Ein Drehbuch, also noch kein ausgefertigtes Drehbuch, aber ein Entwurf für eine Folgenhandlung. Kurz bevor die Serie eingestellt wurde. Und genau, ich bin sogar so weit gekommen, dass ich es dann habe übersetzen lassen ins Englische und wollte es dann auch abschicken, so in meiner Naivität, so vor 10 Jahren. Und ich glaube, 2 Monate später wurde bekannt gegeben, dass die Serie dann mit der 12. Staffel eingestellt wird tatsächlich. Und deswegen wird leider meine Folge nie das Licht der Welt erblicken.
Ich habe vor kurzem mal eine Szene schreiben lassen von ChatGPT, aber auch völlig wahnsinnig, weil ich gesagt habe, lass doch bitte Sheldon irgendwie niederländisch, so deutsch-niederländisch sprechen, dass man es gerade noch so versteht.
Okay.
Und Lennart bitte schwäbisch.
Schwäbisch, ja, wunderbar.
Und das habe ich dann vorgelesen und oh Gott, das war so scheiße lustig. Ja.
Ja, also.
Aber hättest du mal dein Drehbuch abgeschickt, vielleicht hätten sie ja das zur Kenntnis genommen. Die Studios sind da ja doch immer sehr offen.
Ja, weiß ich nicht, ob die da, also ich glaube, bei so einem US-Studio ist schon schwer, das durchzusetzen, ja. Aber,
aber es kommt schon irgendwann an der richtigen Stelle an und wenn das auch eine Zeit lang dauert.
Ich glaube, damals hätte tatsächlich, ich fand ja, dass so Big Bang Theory so ab der 10. Staffel, so zwischen Staffel 10 und 12, da sind auch noch gute Folgen teilweise bei rumgekommen, aber ich fand, der Großteil war dann doch ein bisschen eingeschlafen und meine Idee war, ein bisschen Zug reinzubringen in diese Geschichte zwischen Leonard und Penny. Und es gab ja früher die Schwester von Raj, heißt sie denn? Ich komme jetzt gerade nicht auf ihren Namen.
Egal, aber die hatten was miteinander.
Ja, die hatten was miteinander und meine Idee war praktisch, dass sie wieder zurückkommt nach L.A. Und Leonard sie dann stalkt, weil irgendwie er so ein bisschen in eine Phase gerät, wo er sich mit der Beziehung zwischen sich und Penny nicht mehr so ganz sicher ist und dann stalkt er sie so ein bisschen, weil er merkt, sie ist in der Stadt und sie hat einen Verlobten, mit dem sie jetzt dann heiraten will. Und so dieses Endgültige, also dass sie ihn, Priya heißt sie, ihn heiraten will, bringt Leonard so ein bisschen ins Nachdenken. Und dann sitzt er im Auto, observiert das Haus von Raj, wo er eben wohnt und sie untergebracht ist. Und da geschehen dann so absurde Dinge, ja, also da gibt es so einen verrückten Nachbarn, der entsorgt dann irgendwie so Leichenteile und so. Dann merkt das Priya, dass sie von Leonard beobachtet wird und dadurch entsteht ein Streit und die zieht dann um in ein Hotel, aber Leonard beobachtet die dann an einem Hotel Und dann kommt es in diesem Hotel praktisch zur Konfrontation. Also das ist so ein bisschen einfach nur mal so die Ausgangslage von der Geschichte. Und genau, was dann halt ist, dass Sheldon und Howard versuchen, Leonard davon abzuhalten, weil sie merken, sie orten ihn dann und sie merken, er stalkt sie und sie wollen ihn davon abhalten und dann fahren sie dahin und kommen dann an das Auto ran und dann sitzen die zusammen in dem Auto und stalken die dann praktisch zu viert vor diesem Hotel, gucken halt so durch diese Glasscheibe durch, wie die da in dem Hotel am Essen sind und später stürmen die, dann gehen die vor dieser Scheibe her und gehen dann auch in das Restaurant und da kommt es dann zu dieser Konfrontation und genau, das war so ein bisschen die Idee. Ja, aber wird nicht mehr umgesetzt werden, ja.
Na, vielleicht mal mit KI, mal gucken. Ja, ja. Fand ich auf jeden Fall eine gute Idee. Hätte vielleicht dann doch nochmal umgesetzt werden können, vielleicht in Staffel 9 ja. oder so, aber ja.
Ja, ich weiß nicht, vielleicht können wir ja abschließend nochmal einen kurzen Gedanken spinnen. Glaubst du, dass The Big Bang Theory eine Serie ist, die in einigen Jahren nochmal als Revival in Frage kommt?
Hoffentlich momentan? Nicht. Hoffentlich nicht.
Also du würdest eher nicht wünschen, dass das...
Ja, ich will auch nicht, dass Seinfeld zurückkommt.
Nee, das will ich auch nicht, das will aber glaube ich auch nicht. Also ich glaube, ja. Seinfeld ist tatsächlich für mich auch so ein klassischer 90er-Jahre-Case. Und auch so von der von diesem Flair und von den Vibes und von der Atmosphäre finde ich Seinfeld schon sehr 90s. Und ich glaube, dass Seinfeld ja auch sehr stark so von einem gewissen Flair lebt und... ich glaube, dass dieser Flair sehr schwer wäre, so ins digitale Zeitalter der Smartphones zu.
Genau, da unterhalten wir uns dann die Tage drüber.
Sehr gerne.
Okay, alles klar.
Big Bang Theory Revival.
Genau.
Leider nicht. Genau, wir hören uns. Nicht euch, ihr uns. Wir vielleicht.
Wir hören euch. Also dreht euch lieber mal um. Vielleicht sind wir da und stalken euch.
Wenn ihr Feedback zu Zügen melden habt, dann meldet es und dann besprechen wir das in der nächsten Folge.
Genau, bis dann. Alles ciao. Klar,
bis dann. Tut, ciao.